Kurvendiskussion, der Motorrad-Podcast.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, unter Motorradfahrern gibt es wohl kein Thema, was marken- und hubraumübergreifend so wild diskutiert wird wie Öl. Das weiß jeder, der schon mal in Internetforen unterwegs war. Ich bin Ferdinand Heinrich Steige, Reiseredakteur und Podcaster bei Motorrad. Und mein Kollege Thomas Schmieder hat in Motorrad-Ausgabe 3 2025 jetzt mal alles zusammengetragen, was es zu diesem wichtigen Schmierstoff zu wissen gibt. Und das war für mich die perfekte Gelegenheit, denn dieser weltbewegende Arbeitstitel Öl, der stand, glaube ich, schon 2020 in unserer Themenliste. Hallo Thomas an dieser Stelle.
Hallo Ferdinand, hallo draußen an den Endgeräten.
Und Thomas, vorab noch die Frage, brauchen die Zuhörer Bier und Popcorn? Oder?
Das Thema ist unterhaltsamer, als man denkt, und es ist überhaupt nicht schmierig und es ist eigentlich auch nicht schwierig, wenn man bereit ist, sich in ein paar Dinge des Öls hineinzudenken, im Prinzip in seinen Motor hineinzudenken.
Ja, ich glaube, es ist, also da prallen vielleicht dann auch Philosophien aufeinander, aber ich glaube, wir beide werden uns da jetzt, ich glaube, wir haben dann ein relativ ähnliches Verständnis. Aber das schon gleich vorab gesagt. Wir wollen uns jetzt für diese Folge nicht auf unsere Meinungen, auf unser vielleicht auch gefährliches Halbwissen stützen, sondern Thomas, du warst für die Recherche ja auch bei der Industrie.
Ja, ich war bei zwei von den großen renommierten Anbietern, und zwar bei Liquimoli. Die sitzen ja eigentlich in Ulm, da ist die Zentrale und da stellen sie Additive her, aber die Öle füllen sie ab, mischen sie, stellen Rezepturen zusammen in Saarlouis, im strukturschwachen Saarland. Das war sehr interessant, wenn man nämlich mal sieht, wie teuer und wie komplex ein Labor ist in der Schmierstoffindustrie. Ich war auch vor Jahren schon bei Shell, da ging es aber um Kraftstoffe. Es ist, das ist vielleicht schon mal ein ganz wichtiger Satz, nicht alles das Gleiche. Und man könnte sich all das sparen, die teuren Mitarbeiter, die teuren Labore, die teure Analytik, wenn in allen Kanistern letztlich das Gleiche drin wäre. Das ist es definitiv nicht. Und vorher schon hatte Motyl in seine Deutschlandzentrale nach Köln eingeladen. Da arbeiten immerhin 50 Leute, also ist auch nicht ganz klein, ist nur der Importeur, nicht nur für Deutschland, sondern auch für andere Märkte. Und Motyl hat eine große Vergangenheit auch. Sie haben das Mehrbereichsöl erfunden, sie haben das Vollsynthetiköl und das Teilsynthetiköl als erste Hersteller weltweit gehabt. Und deswegen ist es natürlich ganz gut, wenn man da Ansprechpartner hat, die einem diese flüssige Materie ein bisschen besser erklären können.
Ja. Ich habe auch, ich glaube, das war auch mal eine Werbeanzeige irgendwo mit Liquid Engineering. Ich weiß nicht mehr, welcher Hersteller das war, aber das trifft es vielleicht auch schon ganz gut, oder?
Das trifft es eigentlich perfekt. Also für mich ist es so, ich fahre jetzt dieses Jahr genau 40 Jahre Motorrad und mir war schon ziemlich früh klar, dass ein Motorradmotor andere Anforderungen an das Öl stellt als ein Automotor. Da war ich ein bisschen von Shell beeinflusst, nennen wir noch einen großen Global Player. Die hatten in den 80er Jahren eine Werbekampagne für ihr Shell Quadro TX. Ein Motorradmotor ist doch kein Automotor. Und das hatte ich sehr früh verinnerlicht. Und trotzdem, auch nach 4 Jahrzehnten, durfte ich noch so viel dazulernen, dass es wirklich meinen Blick auf dieses flüssige Gold ein bisschen verändert hat. Es ist nämlich eben nicht nur Schmierstoff, es macht viel mehr im Motor. Und das sind Aufgaben, die man ernst nehmen soll. Und man sollte das Öl wirklich als Bauteil des Motors begreifen. Und ich glaube, wir würden auch nicht am Luftfilter oder Ölfilter oder an der Nockenwelle sparen. Und damit ist, glaube ich, schon viel gesagt.
Ja, das wollte ich jetzt eh nochmal da kurz drauf eingehen. Ich glaube, das werden viele unserer Hörer auch wissen. Aber warum ist denn Öl gerade beim Motorradmotor so wichtig? Also was sind diese Aufgaben?
Also ich würde gerne noch ganz kurz noch grundsätzlicher ausholen. Ja. Und dann gehen wir auf den Unterschied ein Auto und Motor, Motorradmotor. Es ist, wie gesagt, nicht nur die Schmierung, also das Minimieren der Reibung zwischen bewegten Metallteilen, sondern es ist Wärmeabfuhr. Ja, gerade im Bereich Zylinderkopf, da wo das Wasser nicht hinkommt, im Bereich Kolbenringe, wo mehrere hundert Grad herrschen, Wasser würde sofort verdampfen, das Öl muss das aushalten können und die Wärme von dort wegbringen. Es ist Abdichtung, zum Beispiel jetzt auch wieder im Bereich der Kolbenringe, es ist Reinigung, Fremdkörper aufnehmen und sie in der Schwebe halten, es ist Geräuschminderung. Es ist auch das in der Schwebe halten gasförmiger Stoffe, die aus dem Brennraum an den Kolbenring vorbeikommen. Also Schmieren ist der elementare Teil, aber bei weitem nicht der einzige. Und ich glaube, damit ist schon gesagt, dass das ein Betriebsmittel ist, das wir sehr ernst nehmen sollten.
Ja, und ich glaube, damit ist auch schon gesagt oder damit ist auch völlig klar, warum das eben auch etwas ist, was man regelmäßig wechseln sollte. Aber da gehen wir gleich noch drauf ein. Aber ja, es gibt eben diese neuralgischen Stellen im Motor, aber Das hast du im Artikel ja auch schon schön dargestellt, ja, dass das dann doch von Motorrad zu Motorrad sehr unterschiedlich ist. Also es gibt welche, da wird es, also das sind jetzt wahrscheinlich 90%, wo das Getriebe mitversorgt wird vom Motoröl. Es gibt aber auch immer noch Motorräder, ja, wo das Getriebe ein separates Öl hat. Ja, ob du eine Trockensumpf- oder eine Nasssumpfschmierung hast, luftgekühlte oder wassergekühlte Motoren.
Wir hatten ja gesagt, es gibt einen Unterschied zwischen Automotor und Motorradmotor. Und der besteht in der Regel darin, dass eben ein Auto eine Trockenkupplung hat und separates Getriebeöl. Und dieses Getriebeöl hat Viskositäten, wir kommen da noch drauf zu sprechen, die sehr dick sind. Also Öle von SAE 100 bis 270. Und im Motorradmotor, im üblichen Motorradmotor, muss das Motoröl das mitkönnen. Das muss das Getriebe mitschmieren können, obwohl es viel dünnflüssiger ist. Und es muss die Kupplung in der Nasskupplung mitschmieren. Beziehungsweise da soll es genau eben nicht schmieren. Thema Kupplungsverträglichkeit ist ein ganz großes, müssen wir ganz dringend drüber sprechen. So, und in der Kupplung und im Getriebe, da können die großen Ölmoleküle zerschert werden, die zerreißen, die werden in kleine Bruchstücke zerhackt, weil einfach eine große Flächenpressung ist, weil große Temperaturen auftreten, große Drücke, und ein Autoöl ist darauf gar nicht ausgelegt, und ein Leichtlauföl ist, das man heute in PKWs einsetzt, um Benzin zu sparen, ist da sogar absolut kontraproduktiv. Und wie es der Zufall so will, wir haben uns ein paar Bedienungsanleitungen von aktuellen Dauertesten rausgelegt, und bei den Honda-Modellen steht explizit drin, keine Leichtlauföle verwenden. Also genau das, was du in deinen Audi TDI packst, sollst du nicht in deine Honda reintun.
Ja, das ist ja auch noch, glaube ich, das Thema mit eben mit Kaltstarthäufigkeit und eben Winterbetrieb und so, wo man eben auch sagt, das sind auch ganz andere Anforderungen jetzt vom Auto verglichen zum Motorrad. Also das auch grundsätzlich noch.
Ja, drückt sich schon auch aus in anderen Viskositätsspannen. Ja,
ja.
Ein Auto wird häufiger angelassen, in der Regel, also jetzt hier bei uns in Europa, wo das Motorrad eben Freizeitvehikel geworden ist. Das heißt, ich habe weniger Kaltstarts, und wenn der Kaltstart ist, der besonders stressig ist für den Motor, dann ist er bei Plusgraden. Ja, irgendwas zwischen 10, 15, 20 oder 30 Grad. Ein Auto kann auch bei Minusgraden, gerade heute haben wir das hier in Stuttgart, gestartet werden, und dann muss das Öl halt viel dünnflüssiger sein. Das drückt sich dann aus in der niedrigeren Kaltviskosität, also 0W-Öle, 5W-Öle, die braucht man im Motorrad nicht, und die sind normalerweise auch gar nicht dafür empfohlen.
Ja, ich erinnere mich da auch an so eine Grafik, ich glaube, dass die im Ölwegweiser von Liquimoli, was so ein kleines Buch schon fast war, wo eben sämtliche Modelle aufgelistet waren, da hatten die auch angegeben, wie viel Zeit es eben dauert nach dem Kaltstart, bis wirklich die letzte Stelle auch im Motor mit Öl versorgt ist. Und ich meine, das waren dann auch schon mal eine gute Minute, wirst du jetzt wahrscheinlich besser wissen, aber also je nach Öl, je nach Außentemperatur und so, aber
je nach Motor auch.
Ja, aber dass es eben nicht, dass dieses, ja, Warmfahren kennt man ja, aber dass man sich das mal bewusst wird, ja, wie lange da eben viele Stellen noch nicht vom Öl geschmiert werden, gar nicht so wenig.
Also tatsächlich, das Warmfahren ist für die Dauerhaltbarkeit eines Motors das A und O. Danach kommt vielleicht die Qualität des Öls, die du fährst, wie oft du es wechselst. Aber das Elementare ist, den Motor am Anfang, wenn er kalt ist, schonen. Nichts ist schlimmer, als mit einem kalten Motor sofort volle Brause, hohe Drehzahlen, hohe Last. Das macht ihn kaputt. Das ist im Endeffekt wichtiger, als einen neuen Motor einzufahren. Das ist bei den heutigen Fertigungstoleranzen, die sehr eng geworden sind, bei den guten Ölen, wenn man das Richtige nimmt, gar nicht mehr so entscheidend. Warmfahren zählt immer nach jedem Kaltstart.
Jetzt haben wir ja grundsätzlich auch verschiedene Arten von Ölen. Also Viskositäten, gleich das nächste Stichwort, aber davor noch vielleicht. Es gibt ja mineralische Öle nach wie vor, teilsynthetisch und vollsynthetisch. Da gibt es ja auch viel, naja, Unwissen, Halbwissen. Kannst du die drei Kategorien kurz erklären, was die Unterschiede sind?
Das ist im Prinzip die chemische Struktur, beziehungsweise eigentlich ist es die Art und Weise der Herstellung. Was ein bisschen verwirrend ist, letztlich basieren alle drei Öltypen auf Mineralöl, auf Erdöl.
Ja,
ja. Und alle Öle haben eine Raffinerie durchlaufen. Und in dieser Raffinerie wird der Öl nach seinen Bestandteilen getrennt, nach Siedepunkt und nach Dichte, nach Flüchtigkeit. Und Mineralöl ist eben eine Fraktion, die dabei entsteht. Das ist also quasi unbehandeltes Öl aus der Raffinerie. Es ist natürlich gereinigt, es ist entsalzen, das Wasser ist draußen. Und dann hast du eine Fraktion einer bestimmten Molekülgröße und die nimmst du als Basis eines Öls. Beim Vollsynthetiköl nimmst du sehr kleine Bausteine, die du auch aus der Destillerie, aus der Raffinerie bekommen hast. Und aus denen baust du wie im Lego-Kasten deine Moleküle maßgeschneidert zusammen. Das heißt, die sind definiert. Du weißt besser, was ist alles drin. Öl ist immer eine Mischung, aber das ist dann eine definiertere Mischung nach deinen Vorgaben. Was soll das Öl im Motor können? Und Teilsynthetiköl ist letztlich in der Regel eine Mischung aus Mineralöl und Vollsynthetiköl. Und das darf man nicht überschätzen. Der Anteil von Vollsynthetik, weil es viel teurer ist, durch die chemischen Umwandlungen, durch die komplizierten Prozesse, der Anteil an Vollsynthetik im Teilsynthetiköl ist meistens nur 5-30%. Es gibt noch einen anderen Weg, Teilsynthetiköle herzustellen, die sogenannten Hydrocracköle. Da spaltest du das Mineralöl an Katalysatoren mit Wasserstoffzugabe auf und kriegst dann auch definierte Moleküle, also weniger Doppelbindung. Wir müssen jetzt nicht so in die Chemie einsteigen. Letztlich, das ist auch eine wichtige Information, Öle sind untereinander mischbar und sie müssen das auch sein. Das heißt, egal was du für ein Öl im Motor hast, du kannst ein anderes Öl zum Nachfüllen benutzen. Hast du zum Beispiel Mineralöl drin und tust einen Schuss Vollsynthetiköl rein, dann hast du in deinem Motor Teilsynthetiköl.
Das wäre jetzt auch so für das Szenario vielleicht Urlaubsreise, Ölstand bisschen niedrig und an der Tankstelle gibt's, wäre das dann vielleicht auch ein Fall, wo ich dann vielleicht trotzdem einen Schuss Autoöl reinkippen könnte oder soll es dann trotzdem Motorradöl sein?
Wenn du die Chance hast, nimm kein Autoöl, guck, ob du Motorradöl kriegen kannst. Trotzdem gilt der einfache Grundsatz, das falsche Öl ist besser als kein Öl.
Ja,
also
genau.
Wenn die Öldruckkontrollleuchte aufleuchtet im Motor, dann ist es eigentlich zu spät. Dann haben vielleicht die ersten Gleitlager oder Nockenwellen schon Vorschäden, die du nicht mehr beheben kannst. Also da ist der Weg zum Motorschaden eigentlich vorprogrammiert. Also Ölstand regelmäßig checken, kontrollieren und wenn du ans Minimum kommst, auffüllen. Hart gesagt, egal womit, besser, du hast das richtige Öl, ein Motorradöl in der richtigen Viskosität, mit der richtigen Qualität. Ich wollte auf eins noch zu sprechen kommen, Ferdinand. Wir haben jetzt über die drei Öltypen gesprochen, mineralisch, teilsynthetisch, vollsynthetisch. Öl ist nur ein Bestandteil von dem, was wir da kaufen. Das ist nur 75-80% ist Öl. 20% sind ganz andere Stoffe, die du mitkaufst und die aber sehr über die Eigenschaften entscheiden, was das Öl, das Motoröl, das wir gekauft haben, im Motor bewirkt oder was es eben nicht bewirkt.
Du sprichst von den Additiven, nehme ich an.
Die Additive, genau.
Ja.
Die machen ungefähr 10% aus. Das ist jetzt so eine Rezeptur von Liquimoli. Und die Viskositätsindexverbesserer. Die sind in Autoölen übrigens noch viel stärker drin. Also diese 10-15% können da auch mal 20-25% ausmachen. Übrigens ein Grund, warum man sie auch vielleicht nicht im Motorrad benutzen sollte, die Autoöle. Diese Viskositätsindexverbesserer sorgen dafür, dass du eine größere Spanne kriegst in der Viskosität, also in der Zähflüssigkeit des Öls. Ich glaube, wir müssen allmählich mal über die Viskosität sprechen, oder?
Ja, aber kurz davor wollte ich noch fragen, ob wir, ja, vielleicht können wir es auch gleich noch machen, aber kann man dann, du hattest schon gesagt, das Vollsynthetiköl ist in der Regel das teurere. Das ergibt sich ja aus dem, wie du es beschrieben hast, vom Herstellungsprozess. Was sind denn jetzt dann daraus folgen die Anwendungsgebiete? Also ist das Vollsynthetiköl jetzt das für die größte Performance auf der Rennstrecke unter Extrembedingungen, sage ich mal, brauchen? Und das Mineralöl ist dann immer noch das, was für die meisten eigentlich reicht für den Alltagsbetrieb? Oder was bedeutet das in der Praxis?
Das hängt ein bisschen davon ab, was du für ein Motorrad hast und wie du das bewegst. Also wenn du eine S1000 Doppel-R hast und gehst damit auf die Rennstrecke, dann solltest du kein Mineralöl fahren. Denn die Vollsynthetiköle haben Vorteile. Sie sind alterungsbeständiger, sie schmieren besser, sie haben größere Viskositätsreserven und sie sind scherstabiler. Das heißt, sie sind in der Belastung im Getriebe, in der Kupplung, aber auch an den Kolbenringen besser gewachsen. Und wenn du 15.000 Touren drehst auf einer Rennstrecke, dann ist das für das Öl eine riesige Belastung. Auch in den Gleitlagern, Pleuellager, Kurbelwellenhauptlager, da machen wir uns gar kein Bild von. Da stehen ja Zahlen in dem Artikel, da wirken bis 60.000 Newton. Das muss man sich mal vorstellen. Das Öl wird also zerhackt, zerdrückt auch unter Umständen die im molekularen Bereich. Also da sollte es dann wirklich das Beste vom Besten sein. Wenn du jetzt eine SR500 hast, für die übrigens noch 20 W40 vorgeschrieben ist, dann kannst du ein gutes Mineralöl fahren. Du fährst mit relativ niedrigen Drehzahlen, einer geringen Literleistung, maximal 66 PS. Aber auch da würde ich drauf achten, ist das Öl für ein Motorrad entwickelt, freigegeben, wie ist die API-Spezifikation, also die Qualitätsklasse und was sagt die Kupplungsverträglichkeit?
Ja, ja klar, nur dass man mal so ein grobes Bauchgefühl vielleicht kriegt für die verschiedenen Arten. Aber dann lass uns doch mal zur Viskosität kommen. Das hängt ja auch wieder damit zusammen, oder? Also ich meine, vollsynthetische Öle haben dann vermutlich auch mal eine größere Spannweite, als es jetzt ein mineralisches Öl bieten kann, oder?
Ja, das ist richtig. Die brauchen wir nicht in allen Motorrädern, ganz bestimmt nicht. Wie gesagt, das Thema extrem dünnflüssig zu sein für einen Kaltstart oder für Minustemperaturen spielt beim Motorrad nicht so eine entscheidende Rolle. Auf der Rennstrecke schon mal gleich gar nicht. Ja, da sind die Motoren meistens warm und wenn nicht, werden sie halt noch in der Boxengasse warm laufen gelassen. Generell ist beim Thema Viskosität zu beachten, das ist kein Qualitätsmerkmal, sondern es ist eine physikalische Eigenschaft. Und welche Viskosität du fahren sollst, steht im Bordbuch und da würde ich mich auch dran halten. Das hängt ein bisschen von den Konstruktionsgegebenheiten des Motors ab, das hängt vom Wetter ab, von den Umgebungsbedingungen, aber auch da guckt, was steht da drin. Wir haben jetzt Bordbücher von Honda und von Ducati, da ist genau eine einzige Viskosität freigegeben oder empfohlen. Es wird keine Ölanalyse geben in der Werkstatt, aber warum willst du was anderes fahren, wenn der Hersteller es genau damit getestet und freigegeben hat?
Ja.
Dann haben wir eine Suzuki, den 800er Reihentwin, da kannst du verschiedene Viskositäten fahren, je nach Jahreszeit.
Genau, da ist ja kurz erklärt, die Zahl immer vor dem W steht immer für die Kaltviskosität und die Zahl nach dem W für die Warmviskosität.
Genau.
Kann man so sagen. Also zum Beispiel 20W60 wäre jetzt etwas oder 20W50 wäre jetzt was von, sind es minus 15?
Ja.
Genau, was von minus 15 Grad Celsius bis
über 50 Grad.
Über 50 Grad Celsius, ja. Funktioniert. So.
Also um das kurz aufzudröseln, die niedrigere Zahl vor dem W, das W steht ja für Winter, auch im Englischen, gibt eben diese Kaltviskosität an, wie du es gesagt hast. Und da ist eine ganz eigene Abstufung. Ein 0W-Öl muss den Motor bis minus 35 Grad startfähig halten. So, ein 5W-Öl bis minus 30 Grad und dann geht es so hoch. Also ein 10W-Öl dann bis minus 25 Grad, 15W bis minus 20 Grad und so weiter. Ja,
ja, ich glaube, diese Grafik hat wahrscheinlich jeder schon mal irgendwann in seinem Motorradfahrerleben gesehen, aber
genau.
Ihr wisst, was wir meinen.
Du hast jetzt ein ganz extremes Beispiel vorhin am anderen Ende des Spektrums rausgegriffen. Die Zahl danach, die Warmviskosität, die zweite Zahl, die wird immer bei 100 Grad ermittelt. Also da guckt man, wie dickflüssig ist das Öl bei 100 Grad. Das hat einfach den Hintergrund, jedes Öl, jede Flüssigkeit wird dünnflüssiger, so rum, sie wird dünnflüssiger mit steigender Temperatur. Denk mal an Honig, ja, du hast einen relativ dicken Honig und du stellst ihn in ein Wasserbad von 100 Grad. Dann wird er niedrig viskos, er fließt besser. So. Und um da eine Vergleichbarkeit zu haben, misst man die Öle bei 100 Grad. Und ein Öl der SAE-Klasse 60 ist ziemlich dickflüssig. Das brauchst du im Motorradmotor normalerweise so nicht. Rennstrecke, Langstrecke, da ist das vielleicht eine Empfehlung. Ansonsten, was sind Standardviskositäten? 15W40, 10W40, 20W50. So in dem Spektrum bewegt man sich normalerweise. Aber ganz klarer Tipp, guckt in euer Bordbuch. Und wenn es nur eine Viskosität dort zu lesen gibt, dann hat das einen guten Grund und dann versucht euch auch dran zu halten.
Ja, wo wir schon gerade Temperaturen erwähnen, ich glaube, du hattest irgendwann im Artikel auch stehen, wie viel oder was für Temperaturen dann da teilweise das Öl auch abkönnen muss.
Jetzt ist die SR mal wieder dran, die luftgekühlten Motoren.
Ja, da wird es wahrscheinlich nicht so, aber ja.
Doch, die werden heißer. Die werden heißer im Bereich der Kolbenringe, die können heißer werden im Bereich der Ventile, im Bereich der Zylinderköpfe und die werden auch heißer im Ölsumpf. Und zwar deutlich heißer. Also ein wassergekühlter Motor, sagt man, so 100 bis 110 Grad, so als Faustformel. maximal im Ölsumpf, an der kältesten Stelle übrigens, diese 110 Grad, Wasser kocht da, ist in einem wassergekühlten Motor die kühlste Temperatur. Mhm. Und in einem luftgekühlten Motor kann das eben locker hochgehen bis 130 Grad. Und wenn du bei 36 Grad Außentemperatur Stop and Go fährst in der Stadt, dann können das sogar 150 Grad sein an der kältesten Stelle. Auch das zeigt schon, die Anforderungen im Motorradmotor sind hoch. Ja. Auch an die Temperaturbeständigkeit des Öls. Und ein Auto mit einem großen Kühler muss daraufhin gar nicht ausgelegt sein. Also auch da ganz klar, kauft Motorradöl. Das ist als wichtigste Botschaft.
Okay. Die Viskosität, das ist also das eine, die eine Vorgabe. Die andere Vorgabe ist ja die Spezifikation, die SAE oder JASO. Kannst du das nochmal kurz erklären, also, was es damit auf sich hat?
Das, was die meisten von uns wahrscheinlich kennen von kleinern auf, also seit wir 18 sind, sind diese API-Spezifikationen. Das steht für American Petroleum Institute. Das gibt's seit den 30er, 40er Jahren. Sind da Vorgaben, die erfüllt werden sollen. Das sind also Testate, Zertifikate. Man lässt das Öl dort testen und dann wird das Öl in Klassen eingeteilt. Das gibt's für Dieselmotoren, die interessieren uns nicht. Dann beginnt es mit API-C. Für uns interessieren nur Ottomotoren. Und dann beginnt es mit API für American Petroleum Institute. Und dann kommt der erste Buchstabe S für Service. Und wenn da ein S dasteht, weißt du, es ist ein Benzinmotor. Und der Buchstabe danach, der geht im Alphabet hoch. A ist die allerschlechteste Klasse. Das ist vor 1930. Das ist ein unlegiertes Mineralöl. Also quasi das, was du aus der Raffinerie nimmst und in den Motor kippst. Das würde quasi heute zum augenblicklichen Motorschaden führen. Das gibt's auch nicht mehr. Die höchste Klasse heute ist SP. Also, ja, wir haben 26 Buchstaben im Alphabet. Also wir merken schon, wir rücken ans hintere Ende. Ja. So viel hat sich da getan. Ja. Da gibt's ganz spezifische Vorgaben an Korrosionsschutz, an Schmierverhalten, an Temperaturbeständigkeit. Die sind mittlerweile sehr, sehr hoch an Verdampfungen, an Phosphor- und Schwefelgehalt. Also je höher der Buchstabe nach dem S, desto besser ist das Öl. Und wir können ja mal hier in ein Honda-Bordbuch reingucken. Das wäre jetzt unsere Transalp, die aktuelle Transalp, Reise-Enduro. Da sind Öle empfohlen 10W30, die Viskosität. Und nur API, SJ oder höher. Also ist abwärtskompatibel. Du kannst ein SP-Öl in den SJ-Motor kippen, aber nicht das SJ-Motor in einen, der SP verlangt.
Ja, 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 das ist genau.
So, logisch. Das ist das, was wir eigentlich schon von kleinern auf kennen, API. Was für mich bei der Beschäftigung mit dem Thema jetzt erst so richtig klar geworden ist, ist, dass es eine viel wichtigere Spezifikation gibt, nämlich die JASO. Das steht für Japanese Automotive
Standards Organization.
Du weißt es besser als ich.
Ich habe es hier gerade vor mir, deswegen.
Vielen Dank, dass du da reingrätscht. Auch die JASO vergibt Testate, also die prüft unabhängig, die Hersteller schicken ihr Öl ein. Und da gibt es diese T903-Norm, die zuletzt 2023 überarbeitet worden ist. Und die legt Kriterien fest für Motorradmotoren. Und zwar getrennt nach Zweitakt und Viertakt. Wir können ja mal beginnen mit den Viertaktern. Ich glaube, das ist verbreiteter. Das M steht für ein Öl, das von der JASO für ein Motorrad, Motorcycle geprüft worden ist. Das erfüllt Anforderungen. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten, was nach dem M kommt. Entweder kommt ein A, dann ist es ein Öl, das eine Nasskupplung verträgt, das also nicht zu Kupplungsrutschen führt. Oder es kommt ein B. Das ist ein Öl, zum Beispiel für einen Roller mit einer Variomatik oder für Motorräder mit Trockenkupplung. Eine Ducati, eine Moto Guzzi, eine BMW, ein alter Zweiventilboxer. Die brauchen ja keine Öle, die in der Nasskupplung funktionieren. So, und ganz wichtig, dieses MA gibt es in drei Klassen. Es gibt MA, es gibt MA1 und MA2. Und MA2 von JASO ist die höchste Kupplungsverträglichkeit. Wenn du ein Öl kaufst, auf dem steht JASO MA2, das kannst du nicht einfach draufschreiben, das Öl muss getestet gewesen sein, dann weißt du, das verträgt meine Kupplung. Und diese alten Legenden, mit Vollsynthetiköl rutscht meine Kupplung, das ist einfach nur dummes Geschwätz. Dann war es eben ein Vollsynthetiköl, das nicht dieses JASO-Zertifikat bestanden
das
hat.
Das kann sein, aber das ist ja nicht, ja, der Zusammenhang ist ja nur sekundär eigentlich. Also,
genau,
ja,
ja. Ganz im Gegenteil, die meisten Öle mit JASO MA2, es gibt eine Webseite, da kann man das aufrufen, steht übrigens im Artikel drin, die meisten Öle mit MA2-Testat sind Vollsynthetiköle. So. Und MB spielt eben eine Randrolle, sind zweiradgeeignete Öle, aber eben im Spezialfall Roller, Ja, oder Trockenkupplung.
Ist mir tatsächlich auch noch nie begegnet, obwohl ich auch eine Trockenkupplung habe in der GS, aber da kannst du dann ja trotzdem auch ein, ich meine, die meisten Öle sind ja eben MA.
Also ich glaube, vereinfacht kann man sagen, du kannst das MA-Öl in den MB-Motor kippen, aber das
aber
MB-Motor
nicht,
nicht in den MA-Motor, du kommst unter Umständen nicht mehr vom Fleck, das wirst du merken.
Ja.
So, und wir haben es ja kurz angesprochen, es gibt eben auch ein Testat, ein Zertifikat für Zweitakter von der JASO, das beginnt dann mit F, FA ist die niedrigste Klasse und FD ist die höchste, was das Thema Schmierung angeht, aber auch Rauchfreiheit, wenig Verstopfung vom Abgassystem, wir kennen das ja von früher, wenn die Leute dann ihren Auspuff ausbrennen mussten, mit einem JASO FD-Öl sollte das eigentlich der Vergangenheit angehören.
Ja. Aber genau, jetzt kommen wir eigentlich schon genau in diesen Bereich, wo ich eben sage, okay, ich schaue sogar in mein Handbuch, da weiß ich ganz genau, was ich brauche und jetzt habe ich ja trotzdem die Qual der Wahl. Jetzt habe ich ja, ich nenne sie jetzt mal Markenöle und dann gibt es ja die eher unbekannten Marken, die aber trotzdem, oder die Hausmarken der großen Filialisten, die ja diese ganzen Normen auch erfüllen. Und das ist jetzt, glaube ich, wieder diese Glaubensfrage, warum mehr Geld ausgeben.
Also nochmal, das kann man glaube ich nicht oft genug sagen, guckt ins Bordbuch. Ich zitiere nochmal ganz kurz unsere besagte Honda Transalp, aktuelles Modell. Es ist nur erlaubt, ein Öl der SAE Viskositätsklasse 10W30 nach JASO T903 Norm, also Motorrad geprüft, Standard MA für Kupplungsverträglichkeit und API Qualitätsklasse mindestens SJ. So, wenn ihr euch daran haltet, ist es eigentlich egal, wer das Öl hergestellt hat. Kauft aber kein Öl, das nicht alle diese drei Kriterien erfüllt. Das ist die Bedingung. Alles muss auf dieser Packung, die ihr da in Händen haltet, draufstehen. Wenn das der Fall ist, könnt ihr zugreifen. In der Regel sind es ja bei uns hier europäische, vielleicht noch nordamerikanische Hersteller, Öl, auf die man sich verlassen kann, wo die Fahrzeuge ja auch einen gewissen Wert haben. Ist vielleicht ein Unterschied, wenn du jetzt in Indonesien einen 1.000-Euro-Roller fährst. Ist es was anderes, als wenn du hier da eine 20.000 Euro GS ausführst. Und da sollte man jetzt meines Erachtens nicht am Öl sparen. Das Geheimnis ist sicherlich die Additivierung, diese 10% Zauberei, diese 10% Zusätze. Additiv heißt ja einfach nur dazugegeben. Das ist so ein bisschen, kann man sich vielleicht vorstellen, es gibt verschiedene Spülmittel. Ja, du kannst abwaschen, ganz ohne Spülmittel, dann löst du halt die Fette nicht. Oder du kannst ein Spülmittel reintun und dann gibt es vielleicht auch unterschiedliche Qualitäten von Spülmittel. Und das ist natürlich für den Laien etwas schwer zu beurteilen. Was ist das eigentliche Additivpaket meines Öls? So ein bisschen wie beim Benzin. Auch da, dein Motor läuft mit einem Billigbenzin.
Genau, tanke ich E10 oder tanke ich über 100 Oktan, ja. Aber da merke ich es vielleicht ja noch oder da kann ich vielleicht einen Placebo-Effekt vielleicht auch merken. Beim Öl finde ich es ehrlich gesagt schwierig, weil da kann man ja davon ausgehen, dass es so funktionieren wird und ich verstehe die Argumentation, dass man sagt, da brauche ich jetzt nicht am Ölwechsel sparen. Andererseits denke ich mir schon, naja, warum soll man denn mehr ausgeben, wenn doch die Norm erfüllt ist? Also die beiden Positionen finde ich irgendwie auch legitim.
Die darf es auch geben,
ja.
Ganz klar. Du musst natürlich eine Sache sehen, ein Hersteller wie Liquimoli, der zum Beispiel Erstausrüster ist in der Moto 2 und Moto 3, der muss natürlich auch ein bestimmtes Budget haben für Werbeaufwendung auf den Motorrädern, auch in Zeitschriften. Ja, so, das kostet natürlich mit, aber du zahlst auch für dieses Labor. Warum sollen sie weiter forschen? Warum sollen sie so viel Analytik betreiben, wenn es nicht sich irgendwo niederschlägt? Dann können sie sich das sparen.
Ja.
Ja? Und so halten es natürlich die ganzen renommierten Hersteller. Mein Tipp wäre eigentlich, kein Billigöl zu kaufen, sondern einfach auf eine gute Spezifikation zu achten von JASO und API, die richtige Viskosität. Und dann gibt es sehr engagierte Hersteller mit weniger Werbebudget. Motorex ist noch sehr renommiert, aber es gibt Adinol, es gibt Rowe, Ravenol, es gibt also so, ich sag mal so die zweite Liga.
Ja, Fuchs glaube ich auch noch.
Genau, Fuchs ist sehr gut aus Frankreich, die gute Öle anbieten, neben den großen Playern wie Motyl zum Beispiel. Da kann man sicherlich das eine oder andere sparen, wenn man das will, wenn die Bedingungen stimmen, ja.
Ja, das geht jetzt eh schon auch in Richtung Ölwechsel. Das ist ja im Prinzip auch das, was dann sehr, sehr viele spätestens nach der Garantiezeit eben auch selber machen, weil es ja, wenn es jetzt nicht gerade eine Trockensumpfschmierung ist mit zwei Ölfiltern, dann ist es ja auch eigentlich relativ schnell gemacht und übersichtlich. Wie hältst du das oder was ist so die fachliche Meinung? Spielt es eine Rolle, ob ich das vor dem Winter mache, vor der Winterpause oder danach? Oder ist es eigentlich egal, wenn das Motorrad jetzt nicht gerade 6 Monate steht?
Wichtig ist, dass du überhaupt mal einen Ölwechsel machst.
Also davon bin ich jetzt ausgegangen.
Ja. Theoretisch ist es besser vor dem Winter, ja, weil du wirklich Partikel, die in Schwebe sind, mit austreibst mit dem Altöl. Und es ist auch so, wir haben ja schon drüber gesprochen, es gibt Säuren zum Beispiel, die ins Öl gehen, Stickoxide können Säuren bilden, zusammen mit Wasser, die natürlich korrosiv wirken. Es gibt eine basische Reserve, das ist eins der Additive, dass man eben diese Säurewirkung dann versucht aufzuheben, aber die nutzen sich mit der Zeit ab. Das ist eigentlich auch der Hauptgrund für den Ölwechsel. Also die Schmierwirkung lässt nach, aber auch die Additive opfern sich über die Laufzeit oder auch über das Alter. Und deswegen muss man hin und wieder einen Ölwechsel machen. Und natürlich ist es ein besseres Gefühl, wenn du weißt, der Motor steht da jetzt ein halbes Jahr lang und 3 Monate mit einem frischen Öl. Alles ist frisch geschmiert. Es legen sich auch übrigens Stoffe auf die Metalle als Korrosionsschutz. Die High-Pressure-Additive zum Beispiel, auch auf die Getrieberäder, um sie zu schützen. Aber wenn du den Ölwechsel im Frühjahr machst, geht der Motor nicht automatisch kaputt. Er hält dann auch vielleicht minimal weniger.
Ja.
Tipp, besser vorm Winter machen, aber wenn ihr es verschlafen habt, kein Problem, dann macht es im Frühjahr.
Ja, wir haben das vorher noch besprochen. Laut KBA ist die jährliche Fahrleistung im Durchschnitt wohl so, was waren es, 2100 Kilometer bei 2 Rädern, bei Krafträdern.
Pro zugelassene Motorrad.
Ja, unsere Leser in der Leserumfrage geben eher, was waren es, über 7000, 8000 an. Auch schon deutlich mehr, aber das sind eben jetzt immer noch nicht die 10 oder 15.000 Kilometer Wechselintervalle, die ja moderne Motoren teilweise so haben. Aber eben aufgrund der kilometerunabhängigen Alterung des Öls, ja, ist eben dieser jährliche Wechselintervall trotzdem eigentlich so Pflicht.
Hängt auch ein bisschen von den Betriebsbedingungen ab.
Ja.
Also fährst du viel Stadtverkehr, viele Kaltstarts, viele Warmlaufphasen, in denen der Motor noch kalt ist, dann ist das Stress fürs Öl, ist auch Stress für den Motor. Und dann empfiehlt sich das erst recht, jährlich zu wechseln, obwohl du vielleicht nur 2000 Kilometer gefahren bist. Wenn du jetzt Langstrecke fährst, dein Motor ist sehr oft schon warm und du fährst noch hunderte Kilometer drauf, dann ist das Öl nicht ganz so gestresst. Einfach Autobahn nach Südfrankreich, sind 1000 Kilometer hin, 1000 zurück. Fällt jetzt nicht so ins Gewicht, als wenn du 1000 Kilometer Stadtverkehr durch Köln fährst. So. Hängt aber auch davon ab, was sagt denn der Hersteller? Sind das alte Intervalle? Bei einer SR waren es 3000 Kilometer. In den 80er, 90er Jahren wurde dann 6000 Standard. Yamaha hat das dann mal erhöht auf 10.000. Mittlerweile haben wir 15.000 oder 16.000er Intervalle. Und natürlich, wenn du jetzt ein Öl hast, das schon 16.000 Kilometer gelaufen ist, dann würde ich zum Beispiel die reine Kilometerangabe ungern überziehen. Ja, mhm. Bist du Vielfahrer, okay,
ja,
dann kannst du vielleicht auch bei 17.000 oder 18.000 machen. Aber das Öl ist dann nicht mehr so gut wie am Anfang. Darüber musst du dir im Klaren sein.
Ja.
Wenn du jetzt aber statt 6.000, 7.000 Kilometer fährst, weil du eben noch im Urlaub bist, dann ist das Öl noch nicht so an seinen Reserven angekommen. Und dann fällt es meines Erachtens nicht so ins Gewicht, den Ölwechsel etwas rauszuschieben.
Ja, genau, das ist ja auch diese Vorgabe eben mit, ja, wo man sich auch denken kann, dass da ein bisschen Reserve mit eingebaut ist. Das wollte ich dich nämlich auch noch fragen, weil du hast ja auch nicht nur ein Motorrad, ich habe auch 3 und auch aufgrund dessen, ja, hat sich bei mir mittlerweile eher so ein Wechselintervall von, ich sag mal grob, 1 Jahr bis 1,5 Jahren eher so etabliert. Also, dass wenn ich es eigentlich laut Inspektionsplan nach 1 Jahr machen müsste, dann wird es halt manchmal erst im nächsten Frühjahr so. Ja, so geht sich halt nicht immer aus, aber ich denke, damit macht man nur nichts verkehrt. Wenn es dann nach 2 Jahren ist, dann ist es vielleicht schon ein bisschen spät, aber davon wird man jetzt auch keinen Motorschaden haben, denke ich. Also, wie hältst du das mit deinem Fuhrpark?
Das ist eine Gewissensfrage, aber auch da, ich habe wirklich viel dazulernen dürfen durch die Beschäftigung mit dem Thema. Und einer meiner Oldtimer mittlerweile schon, eine Honda CB900F Bolldorf von 1981, ist gerade in einer freien Werkstatt. Und im Artikel steht explizit drin, wenn ihr ein Motorrad zur freien Werkstatt gebt, dann guckt doch, was füllen die ein. Also welche Viskosität, welche Ölmarke unter Umständen, aber ganz wichtig, welche JASO-Spezifikation, MA, MA1, MA2 oder vielleicht auch nur MB oder gar keine JASO-Spezifikation und dann noch welche API-Einstufung. Ja, all das habe ich nicht gefragt. Und ganz ehrlich, ich würde das Motorrad so nicht mehr abgeben. Das war im vergangenen Herbst und ich gehe davon aus, er nimmt schon was Gutes, aber Glauben ist nicht Wissen und beim nächsten Mal würde ich fragen. So, und wenn du sagst, einmal im Jahr, einmal anderthalb Jahre, du fährst regelmäßig, du fährst auch Langstrecke, dein Motor wird keinen Schaden nehmen, weil du jetzt um 2, 3, vielleicht sogar 6 Monate überzogen hast. Aber ich würde den Ölwechsel jetzt auch nicht auf 2, 3, 4, 5 Jahre rausschieben.
Ja, genau, genau.
Ja, also so ein bisschen, ich sag mal, mit Augenmaß. Wo ja. Das natürlich nicht geht, ist in der Garantiezeit. In der Garantiezeit musst du dich an die Intervalle halten, was Zeit- oder Kilometerstand angeht.
Ja, klar. Was mir gerade eben zwischendurch auch noch eingefallen ist, ich hatte vor ein paar Jahren mal bei einem Ölwechsel auch, also ich habe es auch aus Neugierde gemacht, um auch um so, auch fürs gute Gefühl. Es gibt ja auch so, so Spülöle. Es ist, glaube ich, nicht der richtige Begriff, aber so Öle, die du zwischen dem Ölwechsel sozusagen kurz einfüllst, den Motor ein bisschen durchlaufen lässt, damit der nochmal alles, was halt nicht in der Schwebe gehalten wird, dass das so ein bisschen gespült wird, wie auch immer, dann lässt du das wieder ab und füllst dann das frische Öl auf. Ist dir das bei der Recherche auch begegnet?
Nein, also wir gehen nochmal zu Liquimoly, weil die haben ja mal mit Additiven angefangen. Das steht ja für Molybdändisulfid und zwar in flüssig, Liquimoly. Also mit Additivchemie haben die angefangen. Ich bin ehrlich gesagt etwas skeptisch grundsätzlich, das Thema von mir aus noch was hinzuzugeben zum Thema Motoröl oder Benzin. Wenn man nämlich ein gutes schon gekauft hat, das ist ganz wichtiger Zusatz. Aber da will ich mich bei Liquimoly noch belehren lassen, was sie dazu sagen. Diese Spülöle, Engine Clean heißen sie, glaube ich, bei einigen, die können schon eine Wirkung haben. Ich glaube, und du merkst, da komme ich jetzt auf dünnes Eis, dass da sich das eher empfiehlt, so bei jungen bis mittelalten Motoren. Ich würde es nicht bei einer Harley Shovelhead anwenden. Da könnte das aus meiner Sicht kontraproduktiv sein, weil du dann vielleicht Stoffe löst, die du gar nicht gelöst haben willst, die dann unter Umständen eine feine Bohrung verstopfen können. Also das ist so ein bisschen eine Gewissensfrage, aber da bin ich noch am Anfang der Recherche.
Ja. Da hätte ich tatsächlich eher gedacht, dass das eher für so Szenario Scheunenfund, Motorradstand 10 Jahre, dass man es eher für sowas benutzt, aber
vielleicht musst du den Scheunenfund neu aufbauen und da ist vielleicht ein wichtiger Hinweis, Einfahröle spielen keine Rolle mehr. Ja. Aber wenn du einfährst, gibt es schon ein paar Dinge, die man beachten kann. Nimm ein gutes Mineralöl, wie gesagt, mit den richtigen Qualitätsanforderungen, einer passenden Viskosität, sagen wir mal 10W40, dann fährst du 500, 600 Kilometer und dann tust du ein Öl deiner Wahl rein, wenn der Motor jetzt restauriert ist. Ist übrigens gerade bei mir der Fall gewesen. Meine XT500 wurde neu aufgebaut und anschließend, glaube ich, mit Motylöl, da weiß ich es zufällig, dann betrieben, auch einem guten übrigens.
Wir haben auch noch das Thema Ölverbrauch, hat man uns noch gerade eben notiert. Möchtest du das kurz erklären, mit was bei BMW quasi normal war und was dann bei Honda schon...
Du bist ja BMW-Fahrer, so. Erklär du es doch.
Ja, ich bin mir jetzt auch nicht mehr 100% sicher, ob es ein halber Liter war oder ein Liter, was sie auf 1000 Kilometer verbrauchen dürfen. Aber zumindest bei den luftgekühlten Boxern war das durchaus im Rahmen, dass dann ein gewisser Ölverbrauch stattfindet. Muss aber auch nicht so sein. Also auch da lohnt sich ja der Blick ins Handbuch. Und du hattest da nämlich auch noch einen Irrglauben, mit dem du aufräumen wolltest.
Also eine Goldwing, die einen halben bis einen Liter Öl auf 1000 Kilometer verbraucht, die ist kaputt.
Ja.
Also da sind einfach die Toleranzen sehr viel enger. Hängt auch ein bisschen mit Luftkühlung und Wasserkühlung zusammen, aber nicht nur. Honda ist da ziemlich gut, würde ich mal sagen. Es ist immer ein Alarmzeichen, wenn der Ölverbrauch sprunghaft ansteigt. Also du kennst dein Motorrad schon lange und du weißt, wo bewegst du dich dort, wie viel musst du nachfüllen in einem bestimmten Intervall und auf einmal steigt das. Das ist immer ein Indiz dafür, dass irgendwas im Motor nicht mehr stimmt. So. Und dann ist es mit dem Motoröl alleine nicht zu kurieren. Also dann dickeres Öl einzuführen, ich sage jetzt mal 20W50 statt 10W40, da sind dann beide Viskositäten gleich höher, das wird es nicht bringen. Vielleicht wird es ein bisschen reduziert, aber die Ursache ist ja nicht weg. Ja. Und das hat dann ganz sicher mechanische Ursachen und du wirst über kurz oder lang nicht umhin kommen, die zu korrigieren. Umgekehrt muss man auch sagen, gar kein Ölverbrauch kann auch skeptisch machen. Speziell, wenn du jetzt viel Kurzstreckenverkehr hast, haben wir meistens nicht, aber kann ja sein, bei einem Roller zum Beispiel, den du so auf dem Weg zur Schule, zur Uni, zur Arbeit nimmst, da kann es Ölverdünnung geben. Also gerade wenn die Zylinder noch kalt sind, dann kann Benzin kondensieren an der noch relativ kalten Wandung, Innenwandung des Zylinders, kann an den Kolbenringen vorbei ins Kurbelgehäuse fließen und das Öl verdünnen. Und da gibt es so Grenzwerte, wo man sagt, bis dahin ist es tolerabel, das sind bei so Alltagsmaschinen maximal 2,5%. Wenn der Ölstand also steigt, dann ist das ein Indiz dafür, dass zum Beispiel deine Kolbenringe unter Umständen nicht mehr gut abdichten. Und dann empfiehlt sich einfach mal die Öleinfüllschraube zu lösen und am Öl zu riechen. Wenn es nach Benzin riecht, ist das auch ein Indiz für einen mechanischen Verschleiß.
Ja, also ich glaube, so oder so sollte man den Ölstand, das ist schon was, was man, ja, ob man es jetzt vor jeder Fahrt oder bei jeder Fahrt kontrollieren muss, ja, sollte man vielleicht, wenn es ein Schauglas gibt, ist es ja auch schnell gemacht. Aber ich denke, das ist schon was, was eigentlich jeder machen kann und dann auch jeder machen sollte und ja, wo man einfach einen Blick drauf haben sollte.
Also mit Peilstab ist es ein bisschen komplizierter. Zur Not fragt man halt einen Kumpel, wenn er das Motorrad dann eben in der Senkrechte halten muss. Aber tatsächlich, es tut ja nicht weh, vorher im Handbuch geguckt zu haben, muss ich den jetzt einschrauben oder nur aufsetzen, den Ölpeilstab, führt zu einem großen Ablesefehler unter Umständen. Steht das Motorrad wirklich senkrecht? Die Kontrolle habt ihr eigentlich richtig nur mit einer Wasserwaage und einem Helfer. Kompliziert ist es oft bei einer Trockensumpfschmiere.
Ich wollte gerade sagen, da wird nämlich, das kennen auch F650 oder G650 Fahrer, ja, gerade bei kaltem Motor ist das ein Riesenunterschied natürlich.
Trockensumpf muss man sich sehr genau an die Vorgabe des Herstellers halten, wie gemessen werden soll. Wie warm soll der Motor sein? Wie lange soll er gelaufen haben? Wie lange muss er abgestellt sein? Dadurch, dass du eben eine zweite Ölpumpe hast und den separaten Öltank und teilweise ist der Öltank dann zum Beispiel das obere Rahmenrohr bei Yamaha XT und SR. Das ist dann so ein bisschen Wissenschaft für sich, aber es lohnt sich, denn wir kommen immer wieder auf den Kern zurück. Öl ist ein Bauteil des Motorrads, des Motors. Es ist ein Verschleißartikel, deswegen müssen wir ihn wechseln, aber es ist ein Bauteil, das wir ernst nehmen müssen. Und das geht natürlich nur, wenn der Ölstand stimmt. Also zu wenig Öl ist katastrophal, zu viel Öl ist aber auch nicht gut. Ja, dann steigen Drücke. Das Öl kann im Kurbelgehäuse schaumig geschlagen werden, gerade auch bei einer Nasssumpfschmierung, wenn das Öl eben unter der Kurbelwelle bunkert. Und wenn du jetzt Ölschaum produzierst und der wird dann angesaugt, beziehungsweise von der Ölpumpe dann weiter getrieben, dann kann natürlich der Schmierfilm reißen. Und dann kannst du einen Motorschaden kriegen in dem guten Glauben, ich habe meinem Motor was Gutes getan, ich habe Öl nachgefüllt, aber es war zu viel.
Ja.
Zu viel ist also fast so schlimm wie zu wenig.
Ja. Genau, zu wenig hattest du eingangs auch erwähnt mit der Ölkontrollleuchte. Das wollte ich vorhin noch fragen. Was wäre denn da, ja, weil wir jetzt ja zwischendurch auch so ein bisschen Tipps geben wollen, so für die Praxis. Was ist denn wirklich, wenn die wirklich aufleuchtet, die Kontrolle während der Fahrt? Du sagtest, dann ist eigentlich schon irgendwas im Argen. Ist dann Motor sofort ausmachen angesagt oder wie verhält man sich da? Bis man an der Tankstelle fährt und nachkippen kann, können ja unter Umständen noch ein paar Kilometer sein. Also
anhalten würde ich empfehlen, vielleicht nicht auf der Autobahn linke Spur, aber wenn der Parkplatz kommt, anhalten und gucken. Vielleicht ist ja auch ein Sensorfehler, es kann ein Elektronikfehler sein. Wir kennen das von modernen Autos, die teilweise Fehlalarme machen, wo gar nichts ist.
Ja.
Halte ich jetzt aber eher für den unwahrscheinlicheren Fall.
Ja, also wenn man viel bergauf, bergab fährt, ist mir auch schon passiert, aber ja.
Übrigens, gutes Thema. Lass uns gleich noch über das Thema Wheelies und Stoppies sprechen.
Nein!
Doch, tatsächlich, das ist für die Ölversorgung durchaus ein Thema. Anhalten, gucken. So, stimmt es? Ist der Ölstand wirklich zu niedrig? Dann, wenn es geht, den Motor nicht mehr starten. Wäre mein Tipp. Was kann man tun? Öl schon vorher eingepackt haben? Kumpel fragen, ob er zur nächsten Tankstelle fährt? Wie gesagt, wenn ihr wirklich am Minimum oder unter Minimum seid, dann lieber mit irgendwas auffüllen. Also Motoröl, kein Getriebeöl.
Kein Salatöl.
Logisch. Kein Salatöl, Olivenöl auch nicht in Spanien. Lieber mit irgendwas auffüllen, als gar nicht auffüllen. Aber dann gucken, dass ihr wirklich nur mit dem falschen Öl nur bis zum Minimum geht. Und in dem Moment, wo ihr die Gelegenheit habt, wieder ein gutes Motorradöl zu kaufen, damit dann bis Richtung Maximum gehen. Aber natürlich auch gucken, warum war das jetzt? Habe ich lange nicht kontrolliert? Ist mit meinem Motor irgendwas nicht mehr in Ordnung, was ich vorher gar nicht wusste? Also rot ist ja eine Warnleuchte, und zwar die höchste Stufe. Gelb ist ja nur Achtung, rot ist Warnung. Vor was will mich der Motor eigentlich warnen? Was ist denn da los? Das muss man dann natürlich im Auge behalten, gerade wenn man im Urlaub ist, dann vielleicht öfter mal wirklich bei jeder Eisdiele, bei jedem Hotel einmal einen Blick ins Ölschauglas werfen.
Ja.
Also du merkst, weil oder ihr merkt hoffentlich, es ist tatsächlich ein bisschen Wissenschaft, aber es ist eine mit System. Ja, ihr müsst gucken, was habt ihr für einen Motor, wie hoch ist der belastet, was macht ihr mit dem, fahrt ihr bei 50 Grad durch die Sahara oder bei minus 10 Grad durch Lappland mit ein und demselben Motorrad, das geht ja auch bei einer GS zum Beispiel, und dann kann man vielleicht das Öl auch dahingehend wählen. Aber das A und O ist immer ein gutes Motorradöl und eins, das an den Motor angepasst ist. Es gibt mittlerweile da auch Co-Evolutionen. Es gibt wirklich Hersteller, die entwickeln ihren Motor zusammen mit Öl. Bei Autos teilweise ist nur eine einzige Marke, ein Öl überhaupt erlaubt. Ja, so weit sind die meisten Motorradhersteller nicht. Aber hier zum Beispiel bei Ducati, wir haben es ja gerade davon gehabt, es gibt nur eine Viskosität, die freigegeben ist, 15W50, glaube ich, bei der Multistrada. Ja. SAE 15W50, die erlauben gar nichts anderes. Ja, dann füllt auch kein 10W40 ein, als Beispiel. Ja, das Öl soll eine bestimmte Viskosität haben, weil daraufhin ist der Motor entwickelt und optimiert. Also macht euch ein bisschen Gedanken. Das ist eigentlich wie mit Blut. Ich finde, das ist ein ganz guter Vergleich. Über Blut machen wir uns auch keine Gedanken. Das ist einfach da, das pumpt und das macht und das transportiert und führt übrigens auch Abfallstoffe irgendwo hin, wo sie dann rausgefiltert werden, in den Nieren von mir aus, oder in der Leber besser gesagt. So, man macht sich nur Gedanken, wenn man sich geschnitten hat oder eine Bluttransfusion ansteht, und so ist es ähnliches beim Öl. Es ist zu wenig drin oder der Ölwechsel steht an. Aber spätestens dann ist es doch Zeit, mal das zu würdigen, dass da jemand wirklich einen aufreibenden Job erledigt. Ein flüssiges Bauteil, ich glaube, damit ist es gut gesagt.
Kann man auch nicht alles einfach nachfüllen.
Manchmal nicht, nein. Und Kochsalzlösung in die Bluttransfusion. So, und wir haben Ingenieure, wir haben Chemiker, wir haben Anwendungstechniker, die sich große Gedanken darüber machen, wie sie Schmierung, wie sie Korrosionsschutz, wie sie Abdichtung, Wärmetransport im Motor verbessern können. Denn das nochmal, Öl ist ein Gemisch aus 50 bis 60 verschiedenen Stoffen. Das ist nicht einfach nur ein Öl. Das sind ganz viele unterschiedliche Substanzen, die zusammenwirken. Letztlich ist es eine Art System. Und das sollte man begreifen und verinnerlichen.
Ja. Und gleichzeitig denke ich mir auch, jetzt gerade mit dem gerade eben genannten Beispiel Trockensumpfschmierung, ja, es ist nicht so ganz trivial, aber gleichzeitig, wenn man sein Motorrad kennenlernt oder kennt, dann weiß man irgendwann auch, wie lange muss ich es warm fahren, damit ich einen halbwegs gut ablesbaren oder damit ich den Ölstand gut ablesen kann. Weil du jetzt noch die Wasserwaage erwähnt hattest, also ich glaube, irgendwann weiß man schon ungefähr, man muss es jetzt auch nicht.
Wenn du nur ein Motorrad hast, kennst du es, ja. Ja. Stichwort Wheelie fahren, das, was wir vorhin
schon
sagten.
Stimmt, das hatten
genau,
wir noch, ja.
Ist mit Trockensumpfschmierung ungefährlicher als mit einer Nassumpfschmierung. Also wenn die Glocke in der Nassumpfschmierung unten im Ölsumpf den Flüssigkeitspegel verlässt, weil du eben in Rückenlage fährst und das über hunderte Meter, weil du es so gut kannst, dann kann es natürlich sein, dass sie Luft ansaugt oder Blasen nur noch. Und dann hast du natürlich keine Schmierung mehr. Dann wirken diese High-Pressure-Additive wirken noch eine Zeit lang, aber irgendwann wird es natürlich den Bauteilen, die aneinander reiben, Metall auf Metall, dann doch mal zu heiß. Und wenn du den Fraß hast, den kriegst du nicht mehr weg. Also beim Wheelie-Fahren vielleicht sich doch mäßigen oder ein Motorrad mit Trockensumpfschmierung benutzen.
Das sehe ich mich jetzt nicht gefährdet.
Du bist eher der Reiseonkel.
So. Da, ja, wie gesagt, da fährt man eher mal rauf und runter und dadurch ergibt sich vielleicht mal eine Fehlermeldung, aber.
Übrigens auch da, es gibt Motorräder, das habe ich leider selber schon getestet, die schalten sich aus bei 90 Grad Schräglage. Also Triumphs, ich habe mal eine weggeworfen, darf man das hier sagen?
Du meinst maximale Schräglage erreicht und ja. Du lagst daneben, oder?
Ja, ich rutschte hinter dem Motorrad her. Der Motor ging von alleine aus. Tatsächlich, die haben einen Sensor dafür drin, damit genau das nicht passiert, damit die Ölversorgung aufrechterhalten bleibt, nämlich bei dann ausgeschalteten Motor. Sie wäre es nämlich nicht mehr, würde der Motor noch laufen mit seiner Nassumpfschmierung. Ja, du bist um 90 Grad gekippt ja. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, Luft anzusaugen, natürlich ziemlich hoch.
Ja. Okay. Ja, ich möchte jetzt das Thema noch abschließen mit auch da nochmal mit einem kleinen Hinweis, der zwischendurch schon mal kam. Eben bei den Motorrädern, bei denen das Motoröl nicht das Getriebe mitversorgt, die freuen sich natürlich auch über einen regelmäßigen Wechsel des Getriebeöls. Das muss jetzt nicht jährlich gewechselt werden. Zum Beispiel bei, ja eben, bei allen luftgekühlten BMWs, sondern alle 2 Jahre oder alle 40.000 Kilometer wird teilweise trotzdem jährlich gewechselt, aber das ist auch wieder so ein bisschen Glaubenssache. Und genauso natürlich das Öl im Kardan. Also das auch Guzzi, Yamaha, Honda, also es gibt ja nicht nur BMW, die einen Kardan-Endantrieb haben.
Aber bei den Japanern das, halten sie länger.
Ja, aber da muss, das ist auch keine Lifetime-Füllung, oder?
Nein, Lifetime-Füllung ist es nicht.
Also hat jetzt mit dem Motoröl, das wir jetzt ja hier zum Hauptthema haben, nur teilweise was zu tun, aber es ist ja auch ein Öl und deswegen wollte ich es zumindest erwähnt haben.
Diese Trennung ist wichtig.
Und wer da jetzt von diesem Thema immer noch nicht genug hat, dem seien nochmal die 10 Seiten in Motorrad 3 2025 empfohlen. Da steht vieles drin, was wir jetzt erwähnt haben, aber auch noch viel, viel mehr. Und jetzt, wenn diese Folge rauskommt, dürfte die Ausgabe gerade von Heft 4 verdrängt worden sein, aber man kann die auf jeden Fall nachbestellen. Die Links werde ich in die Shownotes setzen.
Gibt es die Möglichkeit, noch Fragen zu stellen? Wir machen mal einen Nachklapp mit Fragen zum Thema Motoröl.
Wenn du diese Fragen gerne beantworten möchtest, natürlich.
Vielleicht nicht alle individuell,
also ich würde
aber Sammelbecken ich, sehr gerne.
Ja, ich kann es auf jeden Fall weiterleiten.
Gerne.
Ja gut, dann käme jetzt an dieser Stelle sowieso unsere Mailadresse podcast@motorradonline.de. Kennen ja unsere Stammhörer. Da könnt ihr gerne eure Fragen stellen. Ich werde mir nicht anmaßen, sie zu beantworten, aber ich leite es dann sehr gerne an dich weiter, Thomas.
Und ich leite es an Stoffexperten weiter, genau. Okay. Nein, tatsächlich, wir planen einen Nachklapp zu machen, wo wir Fragen beantworten, und gerade übrigens auch zum Thema Youngtimer und Oldtimer, die in dem Artikel jetzt nicht aufgetaucht sind und die hier den Rahmen auch gesprengt
haben. Ja, das ist ja doch nochmal was, wo man nochmal gesondert, ja, was nochmal ein paar Besonderheiten hat dann.
Ja.
Aber dann bis hierhin schon mal vielen, vielen Dank, Thomas. Ich glaube, wir haben das Thema jetzt ganz gut abgefeiert so mit der Folge und vielleicht den ein oder anderen Tipp mitgeben können oder vielleicht das ein oder andere ausräumen können, was immer noch so kursiert.
Vielen Dank, Ferdinand.
Ja.
Und euch natürlich.
Danke dir, danke euch da draußen fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Ciao.
Tschüss.